als queere Person oder generell Person aus Ostdeutschland, die auch progressiv ist, ist es eine Resilienz, die wir einfach haben. Also die sächsische Community oder auch in Ostdeutschland, ich finde es so beeindruckend, je mehr Gegenwind kommt, desto mehr CSDs ploppen einfach auf. Und dann gibt es die nächste kleine Stadt, wo man sagt, hier ist jetzt der erste CSD in diesem Jahr. Und auch dieses quasi trotzdem weitermachen und wir bleiben hier und wir lassen uns nicht verdrängen. Also das war ja, glaube ich, sogar in Leipzig das Motto, wir bleiben hier. Also ich glaube, das ist was, was auf jeden Fall hilft, weil wir schon gefühlt schon länger kämpfen müssen für Sichtbarkeit und für Anerkennung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt: die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Und vor allen Dingen willkommen zu einer Folge, auf die ich mich echt ganz besonders gefreut habe, denn dieses Thema steht mir persönlich, für alle, die mich ein bisschen besser kennen, dann doch sehr nah. Denn ich spreche heute mit einer Frau, die sich seit ein paar Wochen im Namen der Bundesregierung für die Rechte der queeren Community einsetzt. Und das ist, finde ich, gerade in diesen Zeiten, in denen unser Bundeskanzler über ein Zirkuszelt spricht, wenn es um das Hissen der Regenbogenflagge geht, aber auch in Zeiten, wenn die Übergriffe auf queere Menschen zunehmen, gerade dann ist dieses Thema, nämlich das Thema der Repräsentanz und des Sichtbarmachens, wichtiger denn je. Und dass die neue Queer-Beauftragte und wenn man es, glaube ich, richtig sagt, dann sagt man die Beauftragte der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, was immer so ein kleiner Zungenbrecher ist, dann auch noch aus Dresden kommt, dann habe ich gedacht, dann kann ich nicht anders, als sie in diesen Podcast einzuladen. Und deshalb freue ich mich wirklich sehr, sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Sophie Koch.
Ah, danke schön. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Es war eine sehr schöne Anmoderation.
Ich freue mich wirklich, weil wir wollen über so viele Themen sprechen, vor allem natürlich über dich, aber auch über deine neue Rolle und über deinen Blick auf die aktuelle Situation. Und bevor wir das aber tun, habe ich mir in der Vorbereitung so die Frage gestellt, du bist eine queere Frau, du kommst aus Ostdeutschland, das sind ja alles sozusagen Tags, die vielleicht eine gewisse Spannung oder auch eine gewisse Komplexität in der persönlichen Entwicklung mit sich bringen, spreche ich aus eigener Erfahrung. Jetzt hast du dieses wichtige politische Amt, das nochmal eine ganz andere Bedeutung auch mit sich bringt. Da habe ich mir die Frage gestellt, gab es eigentlich so einen Schlüsselmoment in deinem Leben, wo du gesagt hast, so hier beginnt die Geschichte, hier beginnt die Reise von Sophie. Kann man das sagen?
Also einen gab es nicht. Nee, ich hatte mehrere. Also ich hatte den Moment, als ich angefangen habe, mich in der Schülerinnenvertretung zu engagieren und überhaupt quasi erstmal gecheckt habe, was so Politik im Praktischen ist. Ich hatte den Moment, als ich mich wirklich auch für eine Partei entschieden habe und in die SPD eingetreten bin. Und ich glaube, ich hatte den Moment, als ich dann nach jahrelangem ehrenamtlichen Engagement beschlossen habe, das reicht mir nicht, ich möchte jetzt auch hauptamtlich Politik machen. So, das sind so die, sage ich jetzt mal, Meilensteine oder die Momente in der politischen Ebene. Und dazu kommen aber natürlich auch so private Ereignisse, wie eben irgendwann festzustellen, dass ich queer bin. Ich habe mich ja relativ spät geoutet in meinem Leben, also mit, ich glaube, 26 oder so. Und genau, deswegen, ich glaube, den einen Moment gab es nicht. Es waren sehr viele. Und es war eine Reise auch.
Ja, und irgendwie diese Reise führt ja zu dem, was du jetzt bist und was du verkörperst. Und über diese Reise wollen wir aber auch sprechen, denn wenn wir ein bisschen auf deine Biografie schauen, du bist 31 und hast Politikwissenschaften studiert, hast auch gerade schon gesagt, du hast früh auch schon die Faszination oder die Motivation für Politik gefunden. Wie kam das? Was hat dich da oder was treibt dich auch bis heute an, politisch aktiv zu sein?
Also das Schöne ist, mein allererster Schritt in der Schülerinnenvertretung war eigentlich eher ein, ich nenne es immer aus Versehen, feministischer Akt meiner Klassenlehrerin, die nämlich in der 8. Klasse nicht wollte, dass nur Jungs sich aufstellen für den Klassensprecherposten. Ja. Und irgendwie haben dann alle zu mir geguckt und dann war ich so, ja okay, ich kann das auch machen. und bin dann mit großer Mehrheit gewählt worden. Und bin aber quasi dadurch durch Zufall, durch so einen Moment von, nee, das kann auch ein Mädchen, das macht jetzt auch ein Mädchen, bin ich überhaupt in die Schülervertretung gekommen. Ich weiß nicht, ob ich das ohne diesen Schritt damals sogar gemacht hätte. Und ich gucke da heute gern drauf zurück, weil ich weiß nicht, ob meine Lehrerin sich damals irgendwie als Feministin bezeichnet hätte. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob sie es heute machen würde, aber das war so dieser kleine Schritt von Frauensolidarität, der mir einfach geholfen hat und der prägt ehrlich gesagt auch noch ein bisschen bis heute.
Das ist spannend. Ich war auch Schülersprecher und wenn ich jetzt zurück so denke, da hast du vollkommen recht. Es waren halt echt mehr Typen als Mädchen. Das ist ja, interessant.
Und ich habe halt dann dadurch entdeckt, was wir eigentlich als SchülerInnen machen können, was für Rechte wir haben, wo wir mitsprechen dürfen, wo wir bisher vielleicht nicht mitsprechen durften und das aber eigentlich machen sollten. Und habe da einfach sehr viel mich eingebracht, auch gecheckt, wo irgendwie das Bildungssystem ungerecht ist und wo ich das verändern wollen würde und habe über Bildungspolitik quasi angefangen, mich überhaupt mit Politik größer in Sachsen zu beschäftigen.
Und dann ging es ja weiter. Du bist sozusagen dann auch in den Landtag eingezogen. Vielleicht magst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was die weiteren Stationen waren in deinem Leben.
Ja, also ich glaube 12-13 Jahre lang ehrenamtlich Politik gemacht. Ich habe bei dem Jugendverband angefangen, also bei den Jusos und an der Uni in Dresden, habe dort jahrelang mich engagiert als Vorsitzende in Dresden, als Vorsitzende in Sachsen und später dann eben auch innerhalb der SPD, also als stellvertretende Landesvorsitzende und habe 2019 schon beschlossen, dass mir Meckern nicht reicht, sondern dass ich eigentlich, also wie auch im Landesschülerinnenrat damals, ich wollte nicht meckern, ich wollte was mitmachen und habe beschlossen zu kandidieren. 2019 hat es aber nicht geklappt, da war ich zu weit hinten auf der Liste und habe dann einfach noch ein bisschen überlegen beschlossen, na gut, einmal scheitern macht ja nichts. Vielleicht ist das auch ein sehr ostdeutsches Ding, ich weiß es nicht. Und habe dann beschlossen, nochmal zu kandidieren und dann darf ich jetzt seit Oktober im Sächsischen Landtag sitzen.
Das kann sein. Ist es, also ich glaube zumindest ist ein gewisser Biss und eine gewisse Kämpfernatur. Das kann schon durchaus sein. Und Dresden, das verbindet uns beide ja auch, aus meiner Sicht die schönste Stadt der Welt, ohne Frage. Was verbindest du mit, was ist Dresden für dich? Was ist es deine Heimat? Ist es mehr für dich? Wie würdest du da drauf schauen?
Dresden war die Stadt, die, ich glaube, mich mit am meisten geprägt hat, neben natürlich da, wo ich aufgewachsen bin. Also ich komme aus dem Vogtland in Sachsen und bin aber auch direkt nach dem Abi, war mir das alles zu klein. Da war nicht so viel los, kulturell gesehen, für junge Menschen. Die Angebote waren immer nur an einigen wenigen Orten. Und dann bin ich nach Dresden gezogen. Und das war das erste Mal irgendwie für mich ja eine große Stadt. An sich ist Dresden bestehend aus sehr vielen Dörfern und verhältnismäßig gar nicht so groß, wenn man es mit so Berlin vergleicht. Aber für mich war das eine große Stadt. Ich habe ganz viele Menschen dort kennengelernt. Ich habe mich nochmal anders kennengelernt. Und ich lebe jetzt seit 2012 da. Es ist meine Lieblingsstadt. Ich wüsste nicht, was es bräuchte, dass ich dort weggehe freiwillig. Ja. Weil das ist mein Zuhause. Ich habe dort meine Base, ich habe meine Friends. Ich habe dort meine Orte, an denen ich einfach zu Hause bin.
Ja, du, mir ging das genauso. Also ich komme aus einem ganz kleinen Dorf. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber es sind nicht viele Menschen, die da wohnen. Und dann bin ich zum Studium nach Dresden gegangen. Und das war alles auf einmal groß und neu und aufregend. Ich weiß nicht, die ersten Wochen bin ich auch regelmäßig wieder nach Hause gefahren, weil ich erstmal überfordert war von dem ganzen Gefühl. Same. Und da muss man erstmal klarkommen. Aber ich habe es einfach lieben gelernt. Und ich muss auch wirklich sagen, einige meiner engsten Freunde sind aus dieser Zeit, aus der Dresdner Zeit entstanden. War für mich persönlich auch einfach total prägend. Und ich bin dann irgendwann weg, aber du hast mal gesagt, in über 30 Jahren war ich noch nie länger als 3 Wochen weg von Dresden.
Weg aus Sachsen.
Ah, okay.
Naja, ich war noch nie länger als 3 Wochen am Stück raus aus Sachsen. Ja. Die 3 Wochen waren ein Familienurlaub in Schweden, irgendwann mal im Sommer. Und das ist so schön, weil diese Reaktion löst halt wirklich abwechselnd Mitleid, Entsetzen oder Reflexion bei meinem Gegenüber aus. Also ich kenne mehrere Leute, denen geht das genauso, ne? Wenn die halt irgendwie nie weggegangen sind aus ihrer Heimat und auch nie im Ausland waren oder so, dann merkt man dann, doch, stimmt. Und ja, ich habe Sachsen nie verlassen. Ich bin nur von Auerbach im Vogtland nach Dresden und ich bereue nichts. Ja. Klar, denke ich manchmal, wäre bestimmt auch schön gewesen, vielleicht mal so ein Auslandsaufenthalt im Studium. Aber ich hatte ich hatte so viel zu tun und das Gefühl auch, ich habe was zu tun in Sachsen, in Dresden, politisch, dass ich nicht weggegangen bin. Und inzwischen, ja, wüsste ich, wie gesagt, einfach nicht, wohin.
Ja.
Vielleicht mal für eine Zeit, aber es ist wirklich Dresden ist mein Zuhause.
Ja. Und wenn du sagst, du hattest so viel zu tun, dann sind das ja die zwei Stränge, die sich jetzt auch in deinem Leben ein bisschen durchziehen. Einmal die politische Bahn mit der SPD und einmal sozusagen die Heimat. Was glaubst du, was hat dich mehr geformt, dich als Menschen auch? Dresden, die SPD oder die Kombination von beiden?
Es ist eine Kombination, weil natürlich habe ich in Dresden auch einfach sehr viel, ich bin ja in Dresden erst in die SPD eingetreten und dafür ist ein Freundeskreis, besteht einfach zu sehr vielen Prozent auch aus Menschen, die in der SPD sind. Deswegen prägt sich das, glaube ich, zusammen. Ja. Also die Parteiarbeit und generell das politisch sein, politisch denken, sich seine Positionen zusammensuchen, hinterfragen, Neues kennenlernen, argumentieren, diskutieren, ausverhandeln, so das prägt sehr dolle, aber genauso natürlich auch alle Menschen, die ich in Dresden kennengelernt habe und auch einfach in einer Stadt zu sein, die, ich will Probleme gar nicht wegreden, die haben wir auch, aber trotzdem in einer Stadt zu sein, in der ich prinzipiell sehr frei einfach leben kann. Mhm. Gut, ich wohne jetzt auch in der Neustadt, vielleicht bin ich da ein bisschen privilegierter als andere, das kann man auch sagen. Aber ja, das klar, ich habe in Dresden einfach Sachen auch kennengelernt, wie zum Beispiel eine queere Community.
Ja.
So klar, wo, also war mir jetzt nicht unbekannt, dass es queere Menschen gibt, aber ich hatte keine Vorbilder zu Hause im Vogtland. So, es gab einen Bekannten meiner Familie und Leute, die man im Fernsehen gesehen hat. Aber sonst war da war keine Community im Vogtland, die groß aktiv war. Es gab keine Jugendzentren in dem Bereich. Es gab auch wenig Aufklärung. So, dass ich halt auch in Dresden überhaupt erst, das war mein erster CSD, auf dem ich war.
Ja. Ja, aber auch das, also ich selbst habe mich auch super spät geoutet, weil für mich war das damals auch das Neue erstmal kennenlernen und entdecken, was es eigentlich alles gibt, weil wie du sagst, es fehlten halt einfach Vorbilder, nicht nur auf dem Dorf, aber auch so grundsätzlich, so in der Wahrnehmung und in der, was macht eigentlich dein Leben aus? Und deshalb, ja, es ist, glaube ich, wird es für uns beide immer ein sehr besonderer Ort bleiben. Das ist doch schön. Liebe Sophie, wir wollen aber natürlich jetzt auch über deine aktuelle Rolle sprechen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, du bist die neue, seit ein paar Wochen Queer-Beauftragte der Bundesregierung und es stand ja lange zur Diskussion, ob es diese Rolle überhaupt geben soll, ähnlich wie die Ostbeauftragte, die gibt es jetzt wieder. Und daher die Frage erstmal an dich, wie überrascht, oder war es Überraschung, das überwiegende Gefühl, aber wie überrascht warst du, als man dich gefragt hat? Was war so dein erstes Gefühl dabei?
Ich glaube, überrascht trifft das ganz gut. Überrascht, aber vor allem auch stolz. Also es ist eine Riesenehre. Nein, ich habe nicht damit gerechnet, weil ich meine, ich bin vor einem halben Jahr in den Landtag eingezogen. So, das war mein Place, meine Spielwiese, mein Ziel. Und dass jetzt ich einfach noch eine neue Chance on top bekommen habe und diese riesen und auch wunderbare Aufgabe machen darf, ist großartig.
Wie muss man sich das vorstellen? Klingelt dann das Telefon und da sagt jemand, hallo, wir haben hier die Rolle
so ungefähr,
und wir wollen, dass du das machst.
So ziemlich, genau.
Ja. Verrückt. Ja. Aber als ich es gelesen habe, ich fand es also natürlich aus mehreren Blickpunkten super spannend. Also von daher richtig toll und stolz. Kannst du, glaube ich, absolut auch sein, weil das gehört dazu. Und trotzdem werden jetzt einige sagen, ähnlich wie bei einer Ostbeauftragten, Jesus, warum braucht es das denn jetzt eigentlich noch? Und das ist in dieser Rolle ja wahrscheinlich auch nicht das erste Mal, dass du das hörst. Mhm. Vielleicht magst du uns da so ein bisschen Einblick geben, warum braucht es diese Rolle noch? Wie ist die aktuelle Situation oder auch die, sagen wir mal, Lebensrealität der Community?
Ich glaube, erstens das Ziel solcher Beauftragten, also auch der Ostbeauftragten und mir, wäre eigentlich, dass wir uns irgendwann selber abschaffen können, also die Posten. Weil wenn sie halt nicht mehr notwendig sind. Ja. Momentan ist es das aber noch. Ich meine, wir erleben als queere Community zwei Sachen gleichzeitig. Einerseits gibt es immer mehr CSD-Demonstrationen und queeres Leben wird sichtbarer. Und Leute sind sehr kämpferisch für ihre Rechte. Und auf der anderen Seite erleben wir aber genau das. Wir sind noch nicht komplett gleichgestellt. Wenn ich mir zum Beispiel queere Familien angucke und dass lesbische Paare immer noch nicht automatisch als zwei Mütter angesehen werden. Oder dass wir noch nicht im Artikel 3 im Grundgesetz verankert sind, aber genauso der Anstieg von Queerfeindlichkeit, von ja, einem strategischen Vorgehen, vor allem von Rechtsextremen gegen unsere Rechte, das nimmt halt zu. Und solange das alles leider existiert, müssen wir dafür sorgen, dass queere Rechte sichtbar gemacht werden und geschützt werden.
Und wenn du so, du hast jetzt ganz viele Punkte auch angesprochen, man kann sich ja nicht auf alles stürzen oder, weiß nicht, vielleicht machst du es, aber es ist auf jeden Fall ist eine Vielzahl von Aufgaben. Wie geht man so ein Thema an? Also es gab ja einen Vorgänger von dir, Sven Lehmann, der das, glaube ich, erstmals gemacht hat, dieses Amt begleitet. Und nun willst du ja neue Themen aufsetzen. Wie strukturiert man sowas oder was sind deine Prioritäten in der Arbeit?
Ja, genau. Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist, was möchte ich inhaltlich erreichen? Das andere ist, wie ich arbeite. So, bei wie ich arbeite, habe ich für mich relativ schnell festgestellt, okay, ich kenne zwar viele in der Community bundesweit, so ein paar Vereine, aber da muss ich jetzt noch tiefer rein. Also habe ich mich erstmal ganz vielen Vereinen, NGOs, Organisationen kennengelernt, bin in den Austausch gegangen, auch um zu sammeln, was beschäftigt die denn stellvertretend für die Community. Gehe im zweiten Schritt mit diesen Infos auf die Bundesregierung zu, auf die einzelnen Ministerien, um dort mich vorzustellen, meine Ziele und zu gucken, wie wir zusammenkommen können. Und bringe im Idealfall beide Seiten zusammen anhand von konkreten Gesetzesänderungen, die ich begleiten möchte. Das erste ist für mich, und das ist heute frisch, also wir haben ja den 11. Juli im Bundesrat, gibt es eine Initiative, Artikel 3, dass wir dort die sexuelle Identität mit aufnehmen. Das ist ein Vorstoß vom Land Berlin, für den ich sehr dankbar bin, den ich auch unterstütze. Also ich möchte, dass queere Sichtbarkeit und unsere Rechte vor allen Dingen auch endlich durch das Grundgesetz geschützt werden. Das ist ein großes Projekt. Und ein anderes großes Projekt ist für mich das Abstammungsrecht, das eben hoffentlich in Zukunft queere Paare und queere Eltern gleichstellt. So. Mhm. Es kann ja nicht sein, dass ein Unterschied gemacht wird für ein Kind. Ich versuche das immer auch aus Sicht des Kindes zu argumentieren, ob es jetzt in einem heterosexuellen Mann-Frau-Ehepaar aufwächst oder ob das zwei lesbische Mütter sind oder Transpersonen als Eltern. So, das ist dem Kind egal und dementsprechend sollten die Familien auch gleichgestellt sein.
Warum glaubst du, ist das, also es klingt so, meine, wir sind im Jahr 2025 und es klingt so verrückt, dass jetzt erstmals dieser Vorstoß kommt, auch mit Artikel 3. Was ist da die Historie? Warum kam das nicht eher?
Na, die Debatte war auch schon länger da. Wahrscheinlich, wenn die Ampel vielleicht nicht gebrochen wäre, hätten wir auch die zwei Sachen, also die sind nicht neu, die habe ich jetzt auch nicht erfunden. Ne? Die sind schon länger unterwegs in der Debatte. Es gibt auch die Initiative Grundgesetz für alle, die auch genau dafür einsteht und dafür kämpft. Und gleichermaßen, also warum generell, die historische Frage ist da spannend, nämlich bei Artikel 3, weil das ist auch ein Argument, was ich damit anbringe. Homosexuelle wurden ja sowohl zu Nazi-Zeiten verfolgt, als leider auch danach immer noch strafrechtlich belangt, also bis in die 90er Jahre. Und deswegen sind wir nicht damals in Artikel 3 Grundgesetz gelandet. Und das ist eigentlich ein historischer Fehler, den man quasi heute auch damit zurücknehmen könnte.
Also ein richtig historisches Momentum, wenn es irgendwann geschafft wird.
Ja, definitiv. Weil auch gerade mit Blick jetzt auf die USA, aber auch Ungarn, wir sehen, wie schnell Rechte von queeren Menschen, insbesondere von Transpersonen, irgendwie jetzt wieder versucht werden, zurückzunehmen. Und ein expliziter Schutz im Grundgesetz würde sowas im besten Fall verhindern.
Ja. Und nun brauchen wir, glaube ich, nicht nur in die Staaten zu schauen oder nach Ungarn. Du selbst hast auch jetzt letztlich gesagt, in Vorbereitung oder im Umfeld des CSDs in Köln, die Stimmung hat sich verändert und nicht zum Guten. Das ist ja, ich meine, das beobachten wir und da ist gleich auch so ein bisschen eine Überleitung natürlich zu der Realität in Ostdeutschland. Das beobachten wir natürlich nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in anderen. Es gibt immer mehr Anfeindungen bei CSDs etc. Wie gehst du damit um, beziehungsweise wie ist da auch dein Verständnis oder auch setzt du auf die Unterstützung auch der restlichen Bundesregierung, um diesen Themen auch Gehör zu verschaffen?
Also ich würde da den Dreiklang sehen. Genau, das eine ist, generell natürlich innerhalb der Bundesregierung zu sensibilisieren, warum braucht es mich? Warum sind queere Menschen quasi noch diskriminiert und gefährdet und was können wir politisch dagegen tun? Das zweite ist, gerade wenn es um Sicherheit geht, natürlich mit den Sicherheitsbehörden konkret in den Austausch zu gehen. Mit den LKAs, mit dem BKA, aber auch mit dem Innenministerium zu gucken, welche konkreten Maßnahmen können wir gegen Hasskriminalität tun, wie können wir CSD-Demonstrationen vor Ort schützen, welche Konzepte braucht es. Und die dritte Säule ist für mich aber auch sehr viel Unterstützung und vor allem finanzielle Unterstützung in Bildungsprojekte zu geben. Weil je früher wir quasi aufklären können, Demokratiearbeit, Bildungsarbeit und eben ja einfach Aufklärungsarbeit an Schulen zum Beispiel über queeres Leben zu machen, umso eher können wir Queerfeindlichkeit als Ideologie entgegentreten. Mhm. Weil ich will ja eigentlich gar nicht erst die Symptome bekämpfen, sondern schon gar nicht dafür sorgen, dass die Stimmung noch schlimmer wird.
Ja. Und jetzt hast du gesagt, im ersten Punkt sensibilisieren innerhalb der Bundesregierung. Glaubst du, es ist flächig, dass alle sagen, das ist gut, dass wir so eine Stelle haben? Oder?
Ich glaube, das werden ein paar werden das gut finden, ein paar werden sich vielleicht denken, oh, das hätten wir nicht gebraucht.
Ja.
Aber bisher habe ich, also die meisten Anfragen, die ich rausgeschickt habe, wurden positiv beantwortet.
Sehr gut.
Und deswegen gehe ich sehr, sehr optimistisch ran.
Ja.
Und bin auch gerne bereit, alle zu überzeugen, die noch skeptisch sind.
Absolut. Das ist der Kämpfergeist, den hatten wir. Und du hast es auch gerade gesagt, oder wir sprachen schon drüber, natürlich auch über die Situation im Osten. Wenn ich richtig informiert bin, ist dieses Wochenende der CSD in Pirna.
Ja.
So, also ich war selber tatsächlich noch nie da. Ich bin da zur Schule gegangen, viele, viele Jahre. Aber mit dem besonderen Fokus auch auf Ostdeutschland und vielleicht eine etwas andere politische Situation, ein anderes politisches Schauen auf die Community. Wie schätzt du da die Situation ein? Gibt es einen Unterschied? Widmest du dem Unterschied dich auch besonders mehr, weil du selbst auch ostdeutsch bist? Wie würdest du das wahrnehmen?
Ja. Also ich habe zum Beispiel gesagt, dass ich dieses Jahr allen sächsischen und möglichst vielen ostdeutschen CSDs Vorrang gebe. Mhm. Also in Rolle als Queerbeauftragt. Ich war auch in Köln und ich werde auch in Hamburg und Berlin sein, aber ich versuche so vor allem sächsische und ostdeutsche CSDs zu unterstützen durch Anwesenheit und vor Ort sein und den Leuten einfach zuhören und gucken, was sie dort besonders beschäftigt. Weil für mich macht das schon einen Unterschied, mindestens ob ich in Pirna bei einem CSD bin, der kleiner ist, der oftmals auch noch politischer ist, weil dort geht es schlichtweg um Sicherheit, sicheres Leben, die Existenz in einem Umfeld, was vielleicht sehr ablehnend gegenüber queeren Menschen ist. Oder ob ich in Köln auf einen CSD gehe, wo die ganze Stadt aussieht wie eine riesige Regenbogenfahne, was total schön war. Das hat mir auch richtig viel Kraft gegeben. Und so eine Stadt, die einfach Pride schreit und dahinter steht, ist super wichtig. Aber dort kann ich aus dem Bahnhof rausgehen und sobald ich quasi im Getümmel bin, kann ich dort ziemlich sicher unterwegs sein.
Ja.
Und in den ländlichen Räumen, da überlege ich halt, wie komme ich da hin, wie komme ich da weg? Wie ist die Sicherheitslage? Gibt es Demonstrationen von Rechtsextremen? Wie gehen wir damit um? Also das macht schon einen Unterschied. Vor allen Dingen im Alltag macht es, glaube ich, auch einen Unterschied. Es ist immer auch eine Großstadt-Kleinstadt-Gefälle. Aber da, wo zum Beispiel sowieso ein leider sehr hoher Prozentsatz an rechtsextremen Gedankengut da ist, da ist natürlich oft auch einfach automatisch eine höhere Queerfeindlichkeit vor Ort. Und wenn ich mich dort oute, dann wissen das mein Nachbar, mein Arbeitgeber, der Fußballverein und dann erlebe ich dort halt nicht nur Zuspruch, auch, aber halt auch Ablehnung. Und das ist dann oft so im Alltag einfach ein Unterschied.
Würden mich zwei Dinge interessieren. Zum einen, hast du persönlich diese Ablehnung, Abneigung, wie auch immer, auch gespürt oder wie hat dich das geprägt? Und zum anderen, du hast es schon angedeutet, wie geht man emotional zum Beispiel jetzt zu so einem CSD in Pirna, wo man weiß, da sind nicht alle, die dich freudig erwarten oder irgendwie verstehen, warum es diese Rolle gibt und wo es Anfeindungen gibt. Was macht das mit dir persönlich? Also was ist auch emotional? Muss man sicherlich sehr auch anders drauf einstellen, als du hast es gesagt, in Köln oder Hamburg, Berlin.
Ich glaube, mich überrascht es in Köln und Berlin mehr, als dass es mich in Pirna aus dem Konzept bringt. Also ich wohne seit 30 Jahren in Sachsen. Ich kenne das Demonstrationsgeschehen in Sachsen sehr gut und habe da, glaube ich, bin da sehr abgehärtet. Also ich habe erlebt, wie in Heidenau 2016 eine geflüchtete Unterkunft angegriffen wurde und werden sollte. Und ich glaube, seitdem bringt mich so schnell nichts mehr aus der Ruhe. Deswegen gehe ich da mit einer relativen Entspanntheit hin. Aber gleichermaßen denke ich mir manchmal, wäre es eigentlich schön, nicht so abgehärtet zu sein. Ich persönlich hatte das große Glück, dass mein Umfeld sehr, sehr akzeptierend ist. Sowohl familiär als natürlich auch durch das politische Umfeld. Aber auch, ich bin im Katastrophenschutz tätig und das bei einem Verband, den Johannitern, die selber Vielfalt wirklich ernst nehmen, die Regenbogenflagge hissen. Und da wusste ich einfach, das ist ein Verband, da kann ich offen queer sein und der Verband steht da dahinter.
Ja. Was ist so deine Botschaft dann in Pirna? Also was gibst du Menschen, jungen Menschen auch mit, die sich sozusagen einsetzen, die rausgehen, die für Offenheit, Vielfalt demonstrieren und gleichzeitig in ihrem Alltag, in ihrer Realität halt dann andere Sachen erleben? Das ist ja auch ein Teil deiner Aufgabe, den ich mir als einen der schwierigsten mit vorstelle. Das sind so große Erwartungen und Hoffnungen, aber wie kannst du den Rücken stärken?
Ich glaube, das allererste ist, den riesengrößten Respekt auszusprechen gegenüber Menschen, die im ländlichen Raum, gerade in Ostdeutschland, genau dort sich engagieren. Da ich habe riesen Respekt davor. Diese Tage, aber natürlich auch generell der Kontakt zu den InitiatorInnen zum Beispiel, ist auch da, ihnen zu zeigen, sie sind nicht alleine. Genau solche CSD-Demonstrationen sind immer dazu da, auch zu zeigen, es gibt viele Menschen, die an eurer Seite stehen, auch außerhalb der Community, auch Allies aus der Zivilgesellschaft, Unternehmen, Vereine, die sagen, nee, wir stehen an eurer Seite, ihr seid hier nicht alleine. Das finde ich ist ein super wichtiges Zeichen. Und am Ende, ja, versuche ich einfach, indem ich da bin, dort spreche, den Menschen Mut zu machen, zu zeigen, dass es Leute gibt, die für sie mitkämpfen, ihnen zu danken und auch einfach dann im Nachgang immer den Kontakt aufzubauen. Damit sollte es mal was geben. Also ich bin immer Fan vom direkten Gespräch und versuche auch so ansprechbar wie möglich zu sein mit meinem Team.
Was ich halt so wahnsinnig finde, vor ein paar Jahren, eine Panel-Diskussion moderieren dürfen zum Thema Marken mit Haltung. Und dann kamen wir auch auf das Thema zu sprechen. Vor vielen Jahren haben sich Leute, also alle Logos wurden in Regenbogenfarben eingefärbt und Diversity wurde in die Kommunikationsstrategie eingebaut und es gab nichts Wichtigeres. Und jetzt gibt's natürlich die Rolle, nicht natürlich, aber es gibt politisch gesehen in Amerika und die Rolle rückwärts, was auf viele Unternehmen auch in Deutschland ausschwappt und was das dann auch mit Menschen macht, wenn sie sehen, okay, es war dann doch vielleicht in Teilen nur so ein Feigenblatt. Es war nicht elementarer Bestandteil der Unternehmensstrategie, sich für meine Rechte, für gleiche Rechte einzusetzen. Das musst du so als junger Mensch, der vielleicht am Anfang des Berufslebens, aber eigentlich auch in jeder Altersklasse, musst du halt erstmal verstehen und checken und irgendwie aushalten. Und das finde ich momentan ist so eine wirklich gespenstige Entwicklung, wo es dann halt solche Stimmen wie deine oder einfach solche Veranstaltungen umso mehr braucht, um zu zeigen, hey, es ist nicht nur Feigenblatt, sondern zusammen schaffen wir das. Also das ist für mich so momentan, das macht mich ganz verrückt, weil ich mir denke, wie kann das denn sein? Natürlich ist politischer Druck, aber das kann nicht die Erklärung sein. Das finde ich irgendwie.
Ich finde es auch schade, wenn quasi politischen Druck und daher vor allem auch aus den USA, sind ja vor allem Unternehmen, die dort ihren Sitz haben, wenn dem so nachgegangen wird. Weil ja, natürlich verstehe ich, dass das ein schlechtes Zeichen ist für die Community. Also das würde mir ja genauso gehen, wenn ich irgendwie in einem Unternehmen arbeite und dann im einen Jahr ist irgendwie Diversity toll und man stellt da ManagerInnen ein und macht alles und kaum dreht sich der Wind,
ja,
ist man wieder weg. Also wir sind ja keine Party, die man mitfeiert, sondern wir sind Menschen, die um ihre Rechte kämpfen und sich dafür einsetzen.
Ja. Wenn wir einmal sozusagen auf die auch bei uns aktuelle politische Situation schauen, ich meine, jetzt haben wir gerade gesprochen, dass viele Unternehmen ihre Regenbogenflagge wegziehen, aber auch, wenn man jetzt mal den Bundestag als ein Unternehmen sieht, auch der zieht die Regenbogenflagge weg. Ich glaube, es ist allen bekannt, Julia Klöckner hat es zu politisch kritisiert, die Regenbogenflagge zu hissen. Friedrich Merz, das sagte ich am Anfang, hat gesagt, wir seien nicht im Zirkuszelt. Als du das gehört, gelesen, wie auch immer du es erfahren hast. Jetzt bist du der Mensch, Sophie, die das vielleicht emotional irgendwie mitnimmt, aber du bist auch in deiner Funktion als Queerbeauftragte. Was waren deine ersten Gefühle? War es irgendwie was Frust? War es so ein Attacke-Modus? Okay, jetzt erst recht. Was hat es mit dir gemacht?
Ich glaube, Frust trifft es eher vor allem, weil ich bei jeder Debatte über diese Regenbogenfahnen, erstens wird sie gerade nicht mehr wirklich sachlich geführt. Und zweitens sind es Debatten, die uns davon ablenken, über die wirklichen Herausforderungen zu sprechen. Nämlich, wie wir rechtliche Gleichstellung erringen können. Und ja, Flaggen sind nur Symbole, aber wir haben es gerade gehabt, das sind wichtige Symbole. Also es macht schon was mit Menschen zu wissen, dass der Bundestag als Behörde sich quasi dahinter stellt. Deswegen bin ich auch allen Ministerien dankbar, die zum Beispiel trotzdem dann zum CSD die Flagge hissen und einfach an unserer Seite stehen. Aber was mich eigentlich am meisten gestört hat, war, dass gewisse Entscheidungen einfach ohne Absprache, zum Beispiel mit den Mitarbeitenden der Bundestagsverwaltung getroffen wurden. Ich glaube, da hätte es Lösungen gegeben. Aber da werden einfach gerade Entscheidungen getroffen ohne Rücksprache. Das ist das, was mich so stört. Also ich bin Fan vom direkten Gespräch. Ich bin Fan davon, Sachen zu klären. Und ich hätte mir gewünscht und wünsche mir für die Zukunft, dass da einfach mehr miteinander gesprochen wird. Deswegen hoffe ich auch, dass ich auch mich demnächst mit Friedrich Merz zusammensetzen kann. Ich weiß, dass er sich mit der Lesben- und Schwulenunion getroffen hat, dass auch er im Bundestag letztens ganz klar gesagt hat, dass er auch für die Rechte von der Queeren, und er hat auch wirklich gesagt, Queer-Community, einstehen möchte. Und ich nehme ihn da beim Wort und hoffe, dass wir dabei zusammenkommen und halt wirklich mal gemeinsam gucken können, wie wir da vorankommen.
Ja, absolut. Ich meine, es wäre ein gutes Zeichen. Das kann man nicht anders sagen. Und du hast es gerade gesagt, weil es ist total richtig. Die Regenbogenflagge ist halt das Symbol. Und es wird so genutzt, um von den eigentlichen Themen abzulenken, aus unterschiedlichen politischen, primär einem politischen Lager. Wie gehst du da auch emotional mit solchen Parteien oder mit solchen Menschen, nicht solchen, aber Menschen, die eine andere Meinung dazu haben, die dann sagen, brauchen wir alles nicht, das ist doch eh zu viel, dieser Kulturkampf. Wie begegnest du dem?
Na, ich versuche erstmal den Kulturkampf eigentlich niederzulegen. Also ich mag das nicht. Ich möchte, dass wir davon wegkommen. Ich würde einen Unterschied machen zwischen Leuten, die sagen, ich habe bisher nicht so viel zu tun gehabt mit LGBTQ+, ich weiß nicht, wofür das steht. Das betrifft mich nicht, aber die zum Beispiel offen sind zu lernen. Ich habe sehr viele Workshops gegeben, als ich früher noch beim Queer-Netzwerk Sachsen war, unter anderem bei Polizeibehörden, die jetzt an sich nicht viel zu tun hatten mit dem Thema, aber gesagt haben, doch, es betrifft uns in der Arbeit, wir wollen gerne lernen. Und da einfach wirklich offen ranzugehen, finde ich super wichtig. Wo ich mich aber von abgrenze und wo ich auch dann einfach auf Widerspruch oder auf Distanz gehe, sind natürlich rechtsextreme Ablehnungen sehr existenzqueerer Menschen.
Ja. Ja, das sind ja einfach, das stimmt, zwei unterschiedliche Ebenen. Bei dem einen kann man sensibilisieren und vermitteln, und es ist ja auch, manche haben einfach keine Berührungspunkte und es ist fremd, und dann muss man versuchen, sie oder dahingehend zu sensibilisieren. Und das andere ist das absolute sozusagen Abstreiten und Aberkennen. Und dafür ist ja dieser Kampf, den du gerade angesprochen hast, im Paragraph 3 umso wichtiger. Mich würde noch interessieren, wenn du sozusagen du als ostdeutsche Frau, glaubst du, und wir haben es vorhin kurz angesprochen, was du vielleicht persönlich mitbringst, glaubst du, da gibt es so ein paar Geheimwaffen, die du in dir trägst, um dieses Amt gut zu begleiten, nicht besser, das will ich gar nicht sagen, aber die dich ausrüsten und aufrüsten, zu sagen, da bringe ich eine gewisse Merkmale oder Werte oder Einstellungen mit, die mich da befähigen, das gut zu machen?
Also als Frau ganz explizit hatte ich, glaube ich, in meinem Leben einfach sehr viele Vorbilder, die mit Umbrüchen umgegangen sind, die trotzdem ihre Frau gestanden haben. Mhm. Also das ist, glaube ich, was ich mitbekommen habe. Als queere Person oder generell Person aus Ostdeutschland, die auch progressiv ist, ist es eine Resilienz, die wir einfach haben. Also die sächsische Community oder auch in Ostdeutschland, ich finde es so beeindruckend, je mehr Gegenwind kommt, desto mehr CSDs ploppen einfach auf. Und dann gibt es die nächste kleine Stadt, wo man sagt, hier ist jetzt der erste CSD in diesem Jahr. Und auch dieses quasi trotzdem weitermachen. Und wir bleiben hier und wir lassen uns nicht verdrängen. Also das war ja, glaube ich, sogar in Leipzig das Motto, wir bleiben hier. Ja. Ich glaube, das ist was auf jeden Fall hilft, weil wir schon gefühlt schon länger kämpfen müssen für Sichtbarkeit und für Anerkennung, als zum Beispiel in Köln, Hamburg, Berlin. Ja, und das ist natürlich auch eine Perspektive, die in dem Amt generell hilft und wahrscheinlich auch durch die Erfahrung so eine gewisse Gelassenheit auch mitzubringen. Mhm.
Macht dich das stolz, wenn du siehst, es ploppen hier und da neue CSDs oder so ein gestärktes Gemeingefühl auf?
Absolut. Also das meine ich mit, ich habe riesen Respekt und ich freue mich über jede Person, die sagt, noch in der noch so kleinen Kommune irgendwo, wir probieren es hier jetzt mal. Und wenn nur 100 kommen, egal, wir zeigen jetzt hier einen Tag, dass es uns gibt und dass wir nicht leise sind und dass wir politisch sind. Ja. Und ich finde das, ich habe da wirklich großen Respekt vor und ich freue mich da total. In Ostdeutschland sind es in Gesamtostdeutschland sind es so viele CSD-Demonstrationen wie noch nie in diesem Jahr.
Wow, richtig gut. Und na gut, wir werden den Podcast ein bisschen später ausspielen, aber deshalb können wir für Pirna nicht mehr aufrufen. Aber alle, die nach Veröffentlichung noch kommen, die CSDs, geht hin und seid laut und zeigt Flagge. Liebe Sophie, bevor wir zu den letzten drei magischen Fragen in diesem Podcast kommen, die es immer gibt, noch einmal der Blick nach vorn. Was glaubst du, was braucht es, um auch ein gewisses neues Narrativ oder neue Geschichten auch über Ostdeutschland, über vielleicht auch die queere Community in Ostdeutschland zu erzählen? Was muss sich ändern und was willst du auch ganz gezielt dazu beitragen?
Ich glaube, vor allem dort zuzuhören und vor Ort zu sein, ist schon mal ein, also den Aufruf, den du gerade gestartet hast, den bringe ich auch gerade überall mit, wo ich bin. Den habe ich in Köln auf der Bühne gesagt, das werde ich auch in Berlin wiederholen, dass die Menschen sehr gerne mit mir mitkommen sollen, ja, nach Bautzen, nach Görlitz, nach Zwickau, also überall in die kleineren oder größeren Städte Ostdeutschlands, um einfach dort zu gucken und zu supporten und da zu sein und zuzuhören und zu lernen. Und ich glaube, das Narrativ, was ich gern ändern wollen würde, ich habe auch das die letzten Tage erlebt, Menschen, die gesagt haben, naja, ich traue mich nicht nach Dresden. Mhm. Und ich verstehe, wo das herkommt, aber gleichzeitig passt das nicht so. Weil ja, es gibt hohe AfD-Ergebnisse und es gibt rechtsextreme Einstellungen in Sachsen und Ostdeutschland, aber es gibt noch so viel mehr. Und ich möchte darüber reden. Ich möchte über die guten Initiativen und Vereine und die Demokratie dort hochhalten und die sich für eine Gesellschaft einsetzen. Das ist mir schon immer ein Anliegen, weil ich immer dieses der braune Osten konnte ich noch nie leiden. Und genauso halt zu zeigen, gerade dort sind Leute richtig, richtig engagiert und gerade die sollten den Fokus bekommen.
Ja, absolut. Und deshalb verstehe ich mich zum Beispiel auch und dieser Podcast als Botschafter für Dresden, weil ich immer versuche, die Werbetrommel zu hören und zu sagen, Leute, wenn ihr einmal da wart, ihr werdet sehen, wie schön und nicht nur von der Natur oder der Stadt oder den Gebäuden, sondern auch, wie schön die Menschen innerlich sind und wie wertvoll und was für eine tolle, wie toll der Osten, aber natürlich auch speziell, wie toll Dresden ist. Von daher, lass uns mehr BotschafterInnen sein, das finde ich super. Und eine Frage, wenn wir natürlich nach vorn blicken, die muss ich stellen, weil das fand ich, also ich habe es zumindest aufgeschrieben und dachte, jetzt bin ich gespannt. Du hast gesagt, eine Bill-Kaulitz-Stiftung könnte interessant sein. Also, wenn man so überlegt, queere Role Models aus dem Osten, natürlich, man kommt auf ihn. Mhm. Wann wird diese Stiftung eröffnet?
Warte noch auf Antwort vom Management. Also, falls jemand Kontakt hat. Freue mich drüber.
Sehr gut, das ist doch hervorragend. Also auch das, ich meine, manchmal muss man den Ball ja sehr weit werfen, aber ich fände es irgendwie ein tolles Zeichen. Liebe Sophie, zum Schluss gibt es immer die drei Abschlussfragen. Und die erste Frage ist, Ostquote für Top-Elite in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Co., ja oder nein?
So sehr ich Fan bin von einer Geschlechtsquote, würde ich sagen, da möchte ich nicht mit Quote das schaffen, sondern da will ich wirklich in die Köpfe der Leute rein, um zu erklären, warum es sinnvoll ist, Menschen aus Ostdeutschland in Positionen zu setzen. Ja. Ich wüsste doch gar nicht, wie fest ich diese Quote schreiben soll, sondern ich will einfach, dass das selbstverständlicher ist.
Ja, sehr gut. Zweite Frage. Was sind typisch ostdeutsche Produkte, Eigenschaften, Werte, Charakterzüge etc., von denen es gut ist, dass wir sie im Hier und Jetzt im Gemeinschaftlichen haben? Oder was haben wir so ein bisschen auf der Strecke verloren oder vergessen, was uns heute gut täte im Miteinander?
Risanudeln, Rotkäppchen sind.
Sehr gut.
Geht immer. Das Schöne ist, ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was so alles, also was, welche Produkte so aus dem Osten sind oder auch so Erfindungen. Ich sage nur Filterkaffee. Mhm.
Großer Fan.
Ja, also vor allem der Kaffeefilter in dem Fall. Ja. Aber genau, deswegen, ich rede da generell immer sehr gerne drüber. Also, was mir auffällt, auch zum Thema Produkte. Ich glaube, jetzt vor kurzem ist dann doch mal das Handrührgerät meiner Eltern kaputt gegangen. Nach Jahrzehnten.
Ja. Ja.
So, also das ist echt eine Sache. Ich weiß nicht, ob das nur DDR oder ob das generell war, aber Halleluja hatten die Produkte, die lange gehalten
ja.
haben.
Ja.
So, das hat natürlich auch was mit generell, ne, Kapitalismus und schnell immer mehr kaufen und neu kaufen zu tun. Und ich glaube aber auch, diese Resilienz, die ich schon angesprochen habe, also einfach mit Umbrüchen umgehen, von vorne anfangen können, das ist was, was man schon von Menschen aus Ostdeutschland lernen kann.
Super, finde ich sehr gut. Und das Handrührgerät, das ist ein Platzhalter für ganz viele. Das ist wirklich erstaunlich, aber ist irgendwie toll. Ich finde es super. Und letzte Frage, wen möchtest du hören in diesem Podcast? Und Rasha war leider schon da, deshalb die kannst du nicht nennen. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja. Also als Sozialdemokratin müsste ich natürlich sagen Petra Köpping. Also die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Darüber hinaus, Theresa Tammer ist stellvertretende Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen und forscht gerade auch zu queeren Menschen in der DDR. Das wäre eine sächsische und queere Empfehlung.
Ja.
Beides, glaube ich, sehr, sehr spannende Personen.
Hervorragend. Ist notiert. Vielen Dank. Finde ich super. Und dir an dieser Stelle ganz lieben Dank, nicht nur für das Gespräch, sondern vor allen Dingen für deine Kraft und deinen Einsatz. Das ist was ganz Besonderes. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, ich habe mich wirklich gefreut, als ich diese Personalie gelesen habe, weil es so eine tolle Kombination ist. Mir persönlich natürlich auch sehr nah ist, aber ich wünsche dir von Herzen alles Gute und guten Atem und ganz viele gute Ideen und MitstreiterInnen, die an deiner Seite sind. Und
Dankeschön.
Viele gute CSDs, jetzt in Pirna natürlich erstmal, aber auch weiterhin. Vielen Dank, dass du in diesem Podcast warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Tschüss.
Ciao.
Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. toni@einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.